Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspot, dem Podcast des Versicherungsmonitors. Mein Name ist Katrin Berkenkopf, ich bin Redakteurin beim Versicherungsmonitor und sehe jetzt gerade draußen die Sonne scheinen und hier drinnen auf dem Bildschirm den freundlichen Herbert Fromme, Herausgeber des Monitors. Hallo Herr Fromme.
Hi, hier in Köln scheint die Sonne auch. Hallo Katrin Berkenkopf. Ja, es ist ein schöner Tag heute. Wenn es keine Pandemie gäbe, würde man sich richtig gut fühlen.
So ist es. Ja, und normalerweise würde hier bei uns im Rheinland jetzt so langsam sich auch die karnevalistische Stimmung ihrem Höhepunkt nähern. Also der Zeit zwischen Altweiber oder Weiberfastnacht und Rosenmontag. Das fällt natürlich in diesem Jahr alles flach, wie so viele Veranstaltungen. Und für die Menschen, die von organisierten Veranstaltungen leben, also die Künstler, ihre Mannschaft hinter der Bühne, die Techniker, die Agenturen, stellt sich die Frage, wie es weitergeht und ob es überhaupt in diesem Jahr weitergeht und sie es wagen können, für dieses Jahr noch was zu planen. Und für solche Fälle gibt es eigentlich eine Veranstaltungsausfallversicherung, aber in Pandemiezeiten funktioniert das eben nicht mehr. Unsere Kolleginnen Anne-Christine Gröger und Anna Schwarze haben ja dazu in dieser Woche eine große Geschichte geschrieben. Manche Anbieter offerieren keinen Schutz mehr im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten und bei anderen gibt es gleich gar keine Deckung mehr, weil ihnen das Risiko zu groß und die Schäden der letzten Jahre zu teuer waren. Interessant fand ich, dass die Veranstaltungsversicherung bei den Anbietern intern offenbar in Industrieversicherung aufgehängt ist, was dazu führt, dass die Branche dann auch noch zusätzlich unter den steigenden Prämien und begrenzten Kapazitäten in diesem Bereich leidet, sagen die Makler. Können Sie das nachvollziehen, Herr Fromme? Glauben Sie das?
Naja, ich glaube schon. Also erstmal ist es ja so, dass im Gegensatz zu der Betriebsschließungsversicherung, wo viele Versicherer sich einen flanken Fuß gemacht haben und einfach nicht gezahlt haben, zum Teil zu Recht aufgrund der Bedingungen, zum Teil nicht zu Recht, in der Veranstaltungsausfallversicherung, da haben fast alle gezahlt, weil Pandemien nicht ausgeschlossen waren. Also da gab es schon ordentlich Schadenzahlungen. Das ging weltweit in die Milliarden und zwar nicht zu knapp. Also da wurden hohe Milliardensummen ausgeschüttet, auch zu Recht, weil das war nicht ausgeschlossen und so weiter. Und wenn ich solche Schäden in den Büchern habe, dann überlege ich mir, ob ich das noch weiter anbiete. Das ist der erste Punkt. Und natürlich, wenn die Kapazität eines Konzerns in der Industrieversicherung insgesamt knapper wird, weil auch die Konzernmutter sagt, du musst da mehr Geld rausholen und wir geben dir weniger Kapazität, dann spüren das auch die Veranstaltungsspezialisten.
Ja, und wir würden uns ja alle gerne mal wieder auf ein Konzert oder in ein Theater begeben und freuen uns, wenn das im zweiten Halbjahr wieder möglich ist. Deshalb kommt dann natürlich auch schnell der Ruf nach dem Staat und dass der dann doch bitte diese Veranstaltungen, die geplanten, absichern möge, wenn sich auf dem privaten Markt nichts findet. Ist das vielleicht im Moment die einzige Lösung oder sehen Sie auch Alternativen?
Ob es die einzige Lösung ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, ein Problem wird sein, dass die, wenn so eine staatliche Lösung da ist, dass man aufpassen muss, dass da nicht die Falschen Geld kriegen. Also wenn da so ein internationaler Rockstar kommt und deine 100.000 Euro Gage für den Abend abgreifen will und dann aus der Staatskasse zahlen lässt, das finde ich als Steuerzahler nicht so prickelnd. Aber viele kleinere Künstler und die Angestellten und so weiter, das finde ich eigentlich sehr sinnvoll, dass die irgendeiner Weise abgesichert werden. Wahrscheinlich wird das wieder auf so eine privatstaatliche Lösung hinauslaufen, dass der Staat bestimmte die Pandemierisiken zum Beispiel dann als Rückversicherer übernimmt oder sowas. Aber bisher ist ja nichts da. Es gibt ja keine Lösung, außer, glaube ich, in einzelnen Bundesstaaten.
Bundesländern in Deutschland.
Ja, richtig. Ja, in Deutschland, Bundesländern. Ja, ja. Also außer in einigen Bundesländern.
Ja, Thüringen ist da nämlich jetzt vorangegangen und hat gesagt, wer im zweiten Halbjahr eine Veranstaltung plant, der kann mit einer Haftungsübernahme der Landesregierung rechnen. Und der Wirtschaftsminister da hat dann auch gesagt, er hätte bei der Bundesregierung vorgesprochen zu diesem Thema. Da wäre aber nicht viel bei rausgekommen. Ja, tatsächlich hat ja der Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Dezember mal so eine staatliche Lösung in Aussicht gestellt und gesagt, wer jetzt sich traut, was zu planen, der soll am Ende nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Danach hat man davon aber nichts mehr gehört. Von daher ist das noch unsicher, ob was kommt. Vielleicht hofft die Bundesregierung ja auch, dass es alle so tun wie Thüringen und landeseigene Programme auf die Beine stellen. Vielleicht möchte der eine oder andere Politiker da im Wahlkampf ja auch noch Punkte mitsammeln. Ne?
Das kann gut sein. Wir haben ja ein Superwahljahr mit vielen Landtagswahlen, Bundestagswahl. Und da ist Geld ausgeben erste Politikerpflicht. Was ich doch in dieser ganzen Veranstaltungsausfallkiste besonders spannend finde, ist, dass letztes Jahr Olympia ist ja verlegt worden, die Olympischen Spiele in Tokio. Und das war ein Megaschaden für die Branche, für die Veranstaltungsausfallversicherer. Und jetzt soll die dieses Jahr stattfinden, die Olympiade, aber ob sie stattfindet, weiß man ja nicht. Das ist überhaupt nicht sicher, dass sie stattfindet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Versicherer das Risiko nochmal genommen haben für dieses Jahr. Also wenn das ausfällt, dürfte einmal der japanische Staat dran sein, aber dann auch Organisationen wie das Olympische Komitee, deren Haupteinnahmequellen bei diesen Spielen ja die Fernsehrechte sind. Und wenn das wegfällt, weil keine Spiele, dann keine Fernsehrechte, dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere internationale Sportfunktionärskörper dann auch ernsthafte Liquiditätsprobleme kriegt.
Deshalb sind die natürlich auch so heiß darauf, dass das auf jeden Fall stattfindet.
Klar.
Auch wenn die Einschränkungen groß sind und vielleicht kein Publikum dann da ist. Ne?
Digital. Jeder springt in seiner Halle und das wird zusammengespielt oder so. Keine Ahnung. Ist jedenfalls spannend. Also ich glaube nach dem jetzigen, ich glaube nicht, dass bis Juni da alles so in Ordnung ist, dass man da ganz normal Olympische Spiele machen kann. Wie sehen Sie das?
Na, Japan hat immerhin den Vorteil, dass es ein Inselstaat ist. Also das kann man zumindest besser unter Kontrolle bringen als in einem mitteleuropäischen Land.
Aber die Athleten kommen aus der ganzen Welt, ne?
Ja, die können sich dann ja vorher in Quarantäne begeben und dann machen die das so wie in Australien, wenn dann im Hotel einer Corona hat, dann werden alle wieder eingesperrt. Also ich weiß es nicht. Ich möchte auch diese Entscheidung nicht treffen müssen. Aber
bleibt ein ganz spannendes Thema. Veranstaltungsausfall bleibt ein Riesenthema.
Ja, und wenn die deutsche Regierung noch ein paar Anregungen braucht, kann sie ja mal nach Österreich gucken. Die haben das nämlich schon gemacht. Die waren wieder schneller. Da kann man einfach online sich als Veranstalter schon informieren. Und alle Veranstaltungen ab dem 1. März, was ich dann schon gewagt finde, die ausfallen, sind da über den Staat abgesichert, wenn sie ausfallen oder extrem eingeschränkt sind.
Da würde ich doch als kluger Folklore-Sänger oder wie ich weiß, also diese Jodler und sowas, würde ich doch schon mal ganz viele Auftritte buchen, damit ich dann mein Honorar vom Staat kriege. Finde ich doch klasse.
Ja, man muss aber, glaube ich, ein genehmigtes Konzept haben. Also wer jetzt irgendwie behauptet, er wollte ja im März ein Konzert mit 5000 Leuten machen, kommt dann vielleicht nicht so überzeugend. Aber
da sollten wir drüber nachdenken. Also machen wir da Live-Auftritt, Podcast und dann kriegen wir das Geld vom österreichischen Staat, wenn es ausfällt.
Also die drei Fragezeichen machen sowas live, solche Veranstaltungen. Da können wir uns natürlich dran orientieren. Das überlegen wir dann noch.
Genau.
Ja, wenn Sie auch solche Ideen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, für Themen, die Sie gerne mal hier hören würden oder Lob und Kritik äußern möchten, dann tun Sie das gerne und am einfachsten geht das per Mail an redaktion@versicherungsmonitor.de. Wir haben heute auch noch ein zweites Thema, über das wir gerne reden möchten, und das ist die BaFin. Vor fast einer Woche wurde bekannt, dass die Finanzaufsicht dann doch einen neuen Chef oder eine neue Chefin bekommen soll. Herr Hufeld, der in der Versicherungsbranche bekannt und verankert ist, muss gehen. Aber wie es aussieht, hat das erstmal keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Bereich Versicherungsaufsicht, wenn ich Ihre Artikel dazu richtig verstanden habe, Herr Fromme.
Ja, sehe ich auch so. Also, ich meine, man muss ja mal sagen, der Grund ist jetzt, Frank Grund, der Chef der Versicherungsaufsicht, ist jetzt nicht direkt betroffen. Das hat verschiedene Gründe, aber vor allem war es Glück. Weil wenn diese Wirecard-Betrügerbande nicht nur eine Bank gegründet hätte, sondern auch irgendeine Form von Versicherer, die Grund hätte beaufsichtigen müssen, und dem wäre das auch nicht aufgefallen, dass das alles Betrüger sind, dann wäre er heute in derselben Lage wie Frau Rögele von der Wertpapieraufsicht, die ja auch gehen muss. Also ich glaube, man muss dazu sagen, die deutsche Aufsicht, wie sie konstruiert ist, ist eigentlich dafür da, dass sie möglichst wenig eingreift. Das ist ja das Prinzip. Die Engländer greifen viel schärfer ein. Die Engländer greifen auch öffentlich ein. Die machen Naming und Shaming. Die sagen, die Firma XY betrügt die Leute und so weiter. Und das muss man. Und in Deutschland ist es so, dass die Aufsicht entweder jemandem das Geschäft untersagt, aber nicht sagt, dass jemand schlecht ist. Also es gibt 20 Lebensversicherer und 36 Pensionsfonds, die unter verschärfter Aufsicht der BaFin sind. Und das hätte ich als Kunde ja gerne gewusst, welche das sind. Das darf die BaFin aber nicht sagen, ist ja gesetzlich verboten. Und die Logik dahinter ist, wenn sie es sagt, dann gehen die erst recht pleite. So ist es aber so, dass das Wohl des Unternehmens steht vor dem Wohl des Kunden. Und das ist die Idee der BaFin. Und dann kann man sich auch nicht wundern, wenn die bei der Wirecard-Geschichte eigentlich wenig eingreifen konnten. Also ja, die hätten, ich glaube, sie haben dumme Fehler gemacht danach vor allem. Das mit dem Verbot des Short-Selling in Wirecard-Aktien war dumm. Und wahrscheinlich war der größte Fehler, den Hufeld persönlich gemacht hat, war eigentlich eine sehr sympathische Geschichte. Nämlich, dass er nach Bekanntwerden der ganzen Geschichte in der Konferenz gesagt hat, vor internationalem Publikum auf Englisch, das wäre eine ganz schlimme Sache und da hätten viele Schuld auf seine Behörde. Damit hat er einen Teil der Verantwortung übernommen und an diesem Strick, den er da ausgepackt hat, wird er jetzt aufgehängt.
Auch von Politikern würde sich das man ja in diesen Tagen manchmal wünschen, dass sie Verantwortung übernehmen. Aber gut, aber wenn das genauso ist und es jetzt doch einen Kulturwandel mit einer neuen Spitze geben soll, ist es dann nicht auch denkbar, dass es auch im Bereich Versicherung dann einen ganz anderen Ansatz gibt? Zum Beispiel diese angesprochene Spielwiese, die es in UK für junge Unternehmen gibt?
Ja, denkbar ist alles. Aber wenn man diese 7 Punkte, Olaf Scholz jetzt zusammen mit Roland Berger ausgearbeitet hat für die Reform der BaFin, wenn man die anguckt, da ist nicht so radikal ist das nicht. Ich glaube, da ist viel Kosmetik dabei und auch viel Wahlkampfgetöse. Sie wollen mehr Wirtschaftsprüfer haben, mehr Bankexperten, mehr Leute, die sich im neuen Kapitalmarkt auskennen, also mehr Leute von der Marktseite und weniger Juristen, das ist ja ganz vernünftig. Und sie wollen so eine Taskforce aufbauen, die auch mit Methoden wie Hausdurchsuchung oder mit Befragungen arbeiten kann. Und die soll direkt beim Präsidenten aufgehängt werden. Das ist neu. Der Präsident hat bisher so eine Exekutivfunktion nicht direkt. Der muss immer über seine Direktoren gehen. Also wenn er jetzt zum Beispiel was entscheiden will über Versicherungen, muss er das über den Versicherungsaufseher machen. Künftig hat er eine eigene Eingreiftruppe sozusagen. Bei der Versicherung wird das nicht so viel ändern. Bei den Banken ist es schwieriger, weil die Bankaufsicht sich die BaFin teilt mit der Bundesbank. Bei den Versicherern hat die BaFin die alleine und greift da auch schon relativ kräftig durch.
Ja, die Insurtechs würden die Meinung, dass die BaFin in Deutschland recht zahnlos ist, wahrscheinlich auch nicht sofort so teilen. Ne? Die haben ja immer viel Kritik an deren Verhalten und diese Woche gab es sogar noch Unterstützung für sie, in denen nämlich der Versichererverband GdV und sogar der Digitalverband Bitkom gesagt haben, bitte keine extra strengen Regeln für Insurtechs, dann gibt es hier nämlich bald keine Neugründung mehr in Deutschland.
Ja gut, aber das Problem, also das ist die Frage des Ansatzes. Wenn du sagst, bei einem Versicherer muss auf jeden Fall das Kundeninteresse geschützt werden. Also es darf nie passieren, dass der Versicherer pleite geht und danach ein Geschädigter zum Beispiel sein Geld nicht mehr kriegt. Das ist ja der Ansatz in Deutschland. Und da geht es halt so, dass die BaFin sagt, wenn ein Versicherer sich neu registrieren lassen will, Schadenunfall, dann sagt die BaFin, du brauchst eine bestimmte Summe Geld, wo wir glauben, damit kannst du die ersten 2, 3 Jahre überstehen und dann auch einen Schaden zahlen, wenn du im nächsten Jahr vielleicht viel weniger Beitragseinnahmen hast oder gar keine. Und da sagt das InsurTech, sagt dann, naja, wir gründen mal, wir haben jetzt die Kohle für ein halbes Jahr und dann kommt die nächste Finanzierungsrunde, C-Round oder sonst was und irgendwann gehen wir auch an die Börse und dann haben wir schon genug Geld. Das ist eine Aufsicht, die unter der Prämisse arbeitet, dass es vor allem um den Schutz des Geschädigten oder des Kunden geht, dem nicht zustimmen kann, finde ich sinnvoll. Die Engländer sagen eher, das Leben ist risikoreich und wenn sich einer versichert bei einer ganz neuen Bude, muss er damit rechnen, dass er vielleicht im Schadenfall nichts kriegt.
Aber würde da nicht die Anwendung von Solvency II reichen? Muss man dann jetzt noch extra Regeln für Insurtechs erlassen?
Ich glaube, das sind die Solvency II-Regeln im Wesentlichen. Aber die haben bei Schadenunfall ja eine etwas andere Bedeutung als in Leben. Aber ich glaube, es geht vor allem, also den Hauptkonflikt sehe ich da in der Frage der Langfristfinanzierung. Da muss das Insurtech halt sagen, wir haben jetzt Geld genug für 2 Jahre zusammen. Das könnten die ja auch.
Ich fand es nur interessant, dass GdV und Bitkom sich dann genau in dieser Woche, wo eben gerade dieser Wechsel an der Spitze der BaFin bekannt wurde, geäußert haben zu BaFin-Regulierung und Insurtechs, konnte man ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass die sich da positionieren wollen gegenüber einer neuen Führung.
Ja, kann sein. Aber da müsste sozusagen die Grundlage der BaFin geändert werden. Die Geschäftsgrundlage der BaFin ist aber nicht der Fall.
Gut, dann schauen wir mal, wer da an die Spitze rückt. Hätten Sie da Interesse oder ist das so ein Schleudersitz, wo man nur verlieren kann?
Ich kann das auf keinen Fall. Ist er ja ein super Diplomat. Also und ich bin alles andere als diplomatisch. Also könnte ich schon gar nicht. Hätte auch keine Lust. Das wäre kein Job, der mir gefallen würde. Abgesehen davon, dass mich keiner nehmen würde, nicht mal fragen würde. Aber der Hufeld hat das ja... Er hat das nicht schlecht gemacht. Also er ist schon sehr von sich überzeugt. Das ist aber auch, das sind sozusagen 90% der deutschen Wirtschaftsführer.
Muss man vielleicht auch sein.
Muss man vielleicht auch sein. Der hatte viele Vorteile. Kannte die Banken, da war ja Strategiechef bei der Dresdner, kannte die Versicherer, war 10 Jahre Deutschlandchef bei Marsch. Also das ist kein schlechter Typ gewesen. Der hat gute Fremdsprachenkenntnisse, hat bei den internationalen Aufsehern, das ist ja auch ein sehr besonderer Club, da die internationalen Finanzaufseher, hat ein sehr gutes Ansehen. Also er hat dem Land und der Branche hier eher war er nützlich, als dass er ihm geschadet hat. Und das ist jetzt ein bisschen Bauernopfer und Olaf Scholz muss Handlungsfähigkeit zeigen. Also er hat auch, wie gesagt, dumme Fehler gemacht, aber das reicht nicht für einen Elfmeter, also für den Abschuss.
Gut, dann warten wir doch mal ab, wer dann künftig da sitzen wird.
Vielleicht doch eine Frau, das wäre ja mal was Neues, ne?
Genau.
Jetzt ist Frau Rögele ja auch weg, die einzige Frau im Direktorium. Frau Rögele ist die einzige. Aber jedenfalls, Frau Rögele ist weg. Und jetzt, interessant, wie das jetzt besetzt wird. Zwei Frauen wären natürlich schon mal eine Maßnahme, ne?
Die es dann vermutlich aber auch nicht einfacher hätten. Gut.
Nee, aber es wäre auch in die Branche hinein, die Versicherungsbranche wäre das ein Signal. Wo ja du die Zahl der Frauen, die du in Vorständen mindestens immer noch an zwei Händen inzwischen abzählen kannst. Ne?
Wir sprechen uns an dem Tag der Frauen im Rheinland überhaupt wieder nächste Woche an Altweiber und.
Als was kommen sie denn dann? Muss ich mich kostümieren?
Das sehen die Hörerinnen und Hörer ja nicht, deshalb weiß ich nicht, ob es in diesem Jahr den Aufwand lohnt. Aber
ich sehe es, Katrin Bergkopf, ich sehe es. Rote Nase, dann, bitte.
Dann überlege ich mir noch eine Überraschung. Genau.
Wunderbar. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.